Guten Morgen, liebe Mosaikkirche. Ich hoffe, ihr habt schon gut gefrühstückt und ich freue mich, jetzt mit euch diesen Predigttext anzuschauen, auch wenn es vielleicht ein nicht ganz so leichtes Thema ist. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe der Ich Bin-Worte. Worte, mit denen Jesus erklärt hat, wer er ist und was er tut. Und unser Text heute baut so ein bisschen auf zwei Motiven auf, die uns in den letzten Wochen schon begegnet sind. Zum einen diesem Memento Mori-Gedanke, bedenke, dass du sterben wirst, den wir an Aschermittwoch uns angeschaut haben, und dem Ich-Bin-Wort von letzter Woche, über das Helena gepredigt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wo Jesus erklärt, wie er der Weg ist, um ein gutes Leben mit Gott hier auf der Erde zu führen. Und jetzt gehen wir quasi noch einen Schritt weiter, denn plötzlich geht es nicht mehr nur um das Leben hier auf der Erde, sondern um das Leben nach dem Tod. Als Grundschulkind bin ich auf meinem Schulweg jeden Tag an einer Hauswand vorbeigelaufen, wo auf so einem Blechschild ein Zitat stand. Und jetzt, ein paar Jahre später, habe ich recherchiert, von wem dieses Zitat ist. Und es ist von einem Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung namens Bazon Brock. Und Bazon Brock ist 1936 geboren worden und er hat so ziemlich die meisten Schrecken des Zweiten Weltkrieges miterlebt. Und dieses Zitat von ihm geht wie folgt: Der Tod muss abgeschafft werden. Diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Jeder, der ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter. Der Tod muss abgeschafft werden. Diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Jeder, der ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter. Und als Kind habe ich das irgendwie nur so halb verstanden. Ich war auf der einen Seite so mit on board, dass ich dachte, ja, stimmt, Tod ist wirklich was Schlimmes. Tod sollte es eigentlich irgendwie nicht geben. Aber ich fand dieses Zitat auch sehr düster und habe das mit dem Trost und Verrat und so irgendwie nicht so ganz verstanden. Und ich möchte dieses Zitat in unsere Predigt heute mitnehmen und mich in dieser Predigt zwei Fragen widmen. Zum einen, wie gehen wir mit dem Tod um und worauf dürfen wir hoffen? Und ich möchte mir diesen Umgang mit dem Tod anhand von drei Personen anschauen. Einmal, wie Martha und Maria mit dem Tod umgehen und einmal, wie Jesus mit dem Tod umgeht und was seine Hoffnung vielleicht auch darüber hinaus ist. Ich nehme uns erstmal nochmal mit in unser Setting, was wir hier haben. Wir lesen in diesem Text von drei Geschwistern, von Martha, Maria und Lazarus. Und die drei kannten Jesus wirklich gut, denn wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus regelmäßig bei ihnen übernachtet hat und gewohnt hat, wenn er in der Gegend gepredigt hat. Das heißt, es waren nicht nur irgendwelche Jünger, die vielleicht mal irgendwie eine Rede von ihm gehört haben, sondern die kannten einander wirklich gut. Und deswegen ist es auch nur natürlich, dass die beiden Schwestern nach Jesus rufen, als ihr Bruder krank ist. Denn sie haben Jesus erlebt, sie haben erlebt, wie Jesus andere Menschen geheilt hat und sie wissen, dass er das kann. Und Jesus lässt sich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Zeit. Er hat hier so ein bisschen so seine eigene Agenda, wie wir auch noch erfahren werden. Und als er dann endlich ankommt, ist Lazarus schon tot. Und mit tot meine ich wirklich, wirklich tot. Nicht noch irgendwie reanimationsfähig oder so, sondern er ist seit mehreren Tagen tot. Und die Juden damals haben geglaubt, dass die Seele den Körper nach 3 Tagen verlässt. Und dass das dann wirklich der Moment ist, wo ein Mensch tot ist. Und wenn wir hier sehen, dass Lazarus schon 4 Tage tot war, dann war für alle Menschen in dieser Situation damals klar, okay, dieser Mann ist wirklich tot. Martha und Maria sind jetzt in dieser Ausnahmesituation, wahrscheinlich in einer der schlimmsten, die man haben kann. Ihr eigener Bruder ist gestorben. Und wir schauen uns jetzt Marthas Umgang mit diesem Tod an. Als Martha hört, dass Jesus in der Nähe ist, steht sie auf, läuft zu ihm und fängt ein Gespräch mit ihm an. Wir sehen, dass Martha hier eher eine pragmatische Frau ist, eher praktisch veranlagt, dass sie die Kommunikation sucht, dass sie mit Jesus darüber reden möchte. Und in diesem Satz, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann würde mein Bruder noch leben, schwingt auf jeden Fall tiefer Schmerz mit. und vielleicht auch so ein bisschen ein Vorwurf. Aber gleichzeitig sagt sie im nächsten Satz auch, ich weiß trotzdem, dass der Vater, dass Gott dir alles gibt, worum du ihn bitten wirst. Und das finde ich ist sehr bemerkenswert, denn ich glaube, wenn ich schlimme Dinge erlebe oder vielleicht sogar wirklich mit Tod konfrontiert bin, dann würde ich als erstes wahrscheinlich auch an Gott zweifeln und denken, warum lässt du das zu? Kannst du wirklich alles? Und Martha sagt diesen Satz aber in tiefem Glauben, dass sie sagt, es ist schlimm, was hier passiert ist, aber ich weiß, dass du, Jesus, dass du eigentlich heilen kannst und dass du eigentlich gut bist. Und Jesus sagt ihr dann nicht so wahnsinnig seelsorgerlich, wie ich finde, Martha, dein Bruder wird doch auferstehen. Und ich glaube, Marthas Reaktion darauf ist eine, die wir auch kennen, wenn wir mit Tod konfrontiert sind. Dieses, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird am Ende, wenn alle Toten auferstehen. Und wenn du christlich aufgewachsen bist, dann hast du das vielleicht auch schon mal gehört, wenn jemand gestorben ist. Dieses, wir müssen doch jetzt eigentlich gar nicht so traurig sein. Die Person ist doch jetzt bei Gott, die ist im Himmel. Versucht mal nicht so viel zu weinen und das relativ schnell irgendwie abzuhaken. Ist doch eigentlich eine positive Sache. Oder aber auch, wenn du Gott vielleicht noch nicht so gut kennst oder ihm sehr kritisch gegenüberstehst, ist das so ein Moment, wo du denkst, ah, die Christen, die machen immer diese Jenseitsvertröstung, irgendwie, dass man irgendwann in den Himmel kommt, aber das ist so weit weg und man hat irgendwie keinen wirklichen Trost in der Situation selbst. Und ich glaube, Martha findet sich da auch ganz gut drin wieder. Und sie bekommt dann aber dieses Geschenk, dass sie diese Offenbarung hören darf, wo Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Martha ist in dieser Ausnahmesituation und sie erkennt, wer Jesus ist. Sie sagt, ja, ich glaube dir, dass du der Sohn Gottes bist, dass du der Messias bist. Und für einige von uns ist das vielleicht eine ganz normale Aussage, aber damals haben das wirklich nur eine Handvoll von Leuten wirklich so kommuniziert und es war nur ein paar Leuten wirklich so stark bewusst. Und für Martha ist der Schmerz damit nicht weg. Und ich glaube auch nicht, dass sie damit gerechnet hat, dass Jesus gleich ihren Bruder lebendig macht. Nein. Aber dieses Erkennen, wer Jesus ist, das macht irgendwas mit ihr. Und das gibt ihr irgendwie eine neue Hoffnung, sodass sie merkt, okay, das Spiel ist hier noch nicht vorbei. Irgendwas passiert hier vielleicht noch. Ich weiß nicht was, aber irgendwas passiert. Und sie geht zu Maria und schickt sie auch zu Jesus. Wenn wir uns Marias Umgang mit dem Tod anschauen, ist es gänzlich anders als das, wie Martha das macht. Maria ist eher ein zuhörender und fühlender Mensch. Sie geht zu Jesus, sagt genau den gleichen Satz wie Martha, aber sie fällt dabei auf die Knie und weint. Und das ist wohl auch eine ganz natürliche Reaktion auf den Tod, die wir vielleicht auch von uns kennen. Dass man keinen Filter mehr hat, was man sagt, sondern einfach nur das Erste, was einem irgendwie in den Kopf kommt. Dass man vielleicht gar nicht drüber reden möchte, gar nicht richtig getröstet werden möchte, sondern dass einfach nur ein tiefer Schmerz da ist, den man nicht kommunizieren kann. Und Jesus versucht hier nicht, das gleiche Gespräch mit ihr zu führen, wie er mit Martha macht, sondern ich glaube, er spürt, dass Maria einfach auf diese Art und Weise trauern muss und er fühlt tief mit und ist bewegt von diesen Tränen, die sie dort hat. Das bringt uns zu Jesus' Umgang mit dem Tod. Jesus zeigt hier zwei Reaktionen. Zum einen ist er im Innersten zornig und tief erschüttert. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, auf wen er hier zornig ist und warum. Er ist nicht zornig auf Maria, weil sie weint. Denn zwei Verse später lesen wir, dass Jesus selbst weint. Das kann es also nicht sein. Er ist auch nicht sauer auf die Menschen drumherum. Denn im Neuen Testament haben wir immer mal wieder Situationen, wo Jesus kein Blatt vor den Mund nimmt und Leuten auch schon mal sagt, so, warum glaubt ihr nicht? Warum vertraut ihr nicht? Warum muss ich euch diese Sachen immer noch erklären? Aber das macht er hier nicht. Und das hätte er tun können. Nein. Jesus ist hier im Innersten zornig und tief erschüttert, weil er wütend ist auf den Tod. Er sieht, wie der Tod immer noch Macht in dieser Welt hat, wie er immer noch Menschen kaputt macht, Menschen in tiefe Trauer stürzt, wie immer noch Menschen viel zu früh diese Erde verlassen, obwohl sie das nicht sollten. Und er sieht, dass er selbst das Leben und die Auferstehung ist, dass er selbst dort ist und der Tod gerade immer noch reagiert. Ich glaube, Jesus fühlt diesen Satz sehr, den wir ganz am Anfang hatten in dem Zitat. Der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Und er fängt an zu weinen. Und das ist auch eine ganz wichtige Reaktion auf den Tod. Dieses Weinen von Jesus zeigt uns, dass er wirklich, wirklich Mensch ist. Denn es ist eine zutiefst menschliche Reaktion, dass man mitweint, wenn andere Menschen weinen. Jesus weiß sogar, dass er Lazarus in circa 10 Minuten vom Tod wieder auferwecken würde. Das heißt, er hätte hier viel weniger emotional in die ganze Situation reingehen können. Er hätte vielleicht sogar so eine kleine Vorfreude irgendwie haben können, so nach dem Motto, ich weiß etwas, was ihr nicht wisst und gleich wird es hier richtig gut, so ungefähr. Aber das macht er nicht, sondern er lässt sich von dieser Situation mitreißen und er weint. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei einem Film, wo man eigentlich schon weiß, was gleich passieren wird. Aber dann weint man zwischendurch trotzdem, weil Mufasa bei König der Löwen stirbt und gerade die Klippe runterfällt. Und man weiß, dass alles gut wird, aber in der Situation selbst ist es einfach schlimm. Und Jesus fühlt hier tief mit den Leuten mit. Das führt uns zu der Hoffnung, die es gibt. Wir lesen danach hier von diesem großen Wunder, dass Jesus Lazarus von den Toten zurückholt. Und dieses Wunder ist nicht nur in dieser Situation total krass, weil Menschen dadurch zum Glauben kommen und erkennen, wer Jesus ist, weil Lazarus wieder lebendig ist und Freude und Trost plötzlich da ist, sondern es wirft auch einen Schatten auf die Ereignisse hinaus, die noch kommen werden. Denn ein paar Tage später wird Jesus selbst sterben und er wird selbst von den Toten auferstehen. Er wird es nicht nur dieses Wunder bei Lazarus verbringen, wobei klar ist, dass Lazarus irgendwann auch nochmal sterben wird, sondern er stirbt selbst und steht wieder auf. Jesus ist die Personifikation von Leben und Auferstehung. Und wenn Jesus den Tod so überwunden hat, dann wissen wir, dass auch wir eines Tages nach dem Tod wieder auferstehen werden und leben dürfen. Und wir feiern bei uns im Gottesdienst mit dem Abendmahl jede Woche, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und dass auch wir sterben, aber auferstehen werden. Vielleicht feiert ihr das Abendmahl gleich auch bei euch in euren Brunch-Gottesdiensten. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, wie unsere Reaktion auf den Tod sein sollte oder könnte. Zum einen ist es wirklich wichtig, dass wir trauern dürfen, wenn ein Mensch stirbt. Denn es ist ein Einschnitt und es ist wirklich traurig. Und wir sehen hier, dass es unterschiedliche Formen von Trauer gibt und dass Jesus den Menschen in diesen Formen begegnet. Dass er mit Martha kommuniziert und redet. Dass er mit Maria trauert und weint. Und dass auch Wut angebracht ist im Angesicht von Tod. Denn Jesus ist selbst auch wütend auf den Tod. Und du kannst, wenn du mit Tod konfrontiert bist, diese Dinge im Gebet vor Jesus bringen. Du kannst sie wie Martha kommunizieren, du kannst aber auch einfach nur in seiner Gegenwart sitzen wie Maria und weinen. Auf der anderen Seite ist wichtig, dass wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, dass wir wissen, dass es eigentlich nicht so sein sollte. Aber auch, dass wir diese großartige Hoffnung haben, dass wir zwar sterben werden, aber dass wir mit Jesus wieder auferstehen werden, dass wir bei Gott sein werden in Ewigkeit. Und ich glaube, es wird herrlich sein und ich freue mich sehr darauf, dann nach meinem Tod bei Gott sein zu dürfen. Ich möchte diese Predigt abschließen. Vielleicht hast du dir das alles jetzt angehört und hast gedacht, okay, Biene, du hast hier eine wunderbare Argumentation aufgebaut, aber wer sagt mir denn, dass das wirklich passiert ist? Dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass dieses Wunder wirklich passiert ist, dass ich darauf vertrauen darf, dass ich auch auferstehen werde. Und so gerne ich jetzt hier so eine lange, gute Ausführung machen würde, dafür reicht die Zeit wirklich nicht. Aber ich finde es wichtig, dass das wichtige glaubensexistenzielle Fragen sind. Und ich lade dich ein, dass du gerne auf das Pastorenteam zukommst oder auf mich und dass du diese Fragen stellst und darüber ins Gespräch gehst. Wir reden sehr, sehr gerne mit dir darüber. Ich kann an dieser Stelle jetzt nur sagen, wenn Jesus den Tod nicht überwunden hat, wenn es nicht stimmt, dann müssen wir eigentlich hier mit dem Bazin Brock übereinstimmen und sagen, stimmt. Dann ist jedes Wort des Trostes ist Verrat, denn wir haben keinen Trost. Wir können eigentlich nichts sagen angesichts von so einem Schmerz und Leid, den der Tod mit sich bringt. Aber wenn es stimmt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann können wir Folgendes sagen. Der Tod muss abgeschafft werden. Diese verdammte Schweinerei muss aufhören. Jesus aber spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Das ist mein Trost, den ich euch gebe. Glaubst du das?